Cool, dass ihr alle da seid. Ich freue mich voll, dass so viele da sind. Das ist echt cool. Ja, ich predige heute. Sorry, aber ich bin echt aufgeregt. Aber ich, ne, wir schaffen das alle zusammen. Also, ich bin Emily Vogel. Hi. Und ich bin 18 Jahre alt geworden diesen Monat und ja, ich gehe schon immer hier in diese Gemeinde, bin hier groß geworden, meine Eltern haben mich hier reingebracht, mein Vater ist Gemeindeleiter und Pastor hier und ich kenne das alles hier sehr gut. Ich habe alles mitgemacht, so Kinderstunde, wo ich ganz klein war und alles bis jetzt eben. Und ja, ich rede heute über Jesus, über den Sohn Gottes so. Und da haben sich so die Fragen hier aufgetan, wieso ist Jesus überhaupt da gewesen? Was war Gottes Plan dahinter? Und was bedeutet das für mich? Warum? Was soll das alles so, ne? Also ich bin zu diesem Thema gekommen oder ich habe dieses Thema gewählt. Ich wurde gefragt bei dieser Themenreihe, was ich für ein Thema haben möchte, ob Vater, Sohn oder Heiliger Geist. Ich habe sofort Sohn gesagt, einfach weil mein Gottesbild total von Jesus geprägt ist und Jesus so, ja, der Kern des Ganzen so für mich ist. Und ich echt, ja, ich erzähle euch da ja jetzt so ein bisschen mehr drüber. Genau. Ich habe schon, als ich klein war, war schon Jesus in meinem Leben, wie gesagt, Kindergottesdienst und so. Und es ist sonst immer so, ja, man wird so gefragt, wann hast du denn dein Leben Jesus gegeben oder wie bist du dazu gekommen eigentlich? Und wie gesagt, ich bin groß geworden so und habe festgestellt, dass ich schon mit 6 oder 7 die erste richtige Begegnung mit Jesus hatte. Ich hatte damals eine sehr krasse Albtraumphase, lange, jede Nacht irgendwie. Ich erinnere mich noch gut daran. Genau, und an einem Abend war es so, dass ich halt wieder wach geworden bin und dann hatte ich eine körperliche Umarmung gespürt. Dabei war ja niemand da. So. Und ich wusste als kleines, 6-jähriges, kleines Mädchen, wow, das ist gerade Jesus, der mich gerade umarmt und mich beschützt und mir kann nichts anhaben, so, ne. Das war so die erste Sache, wo ich echt erlebt habe, okay, Jesus ist da. Anscheinend muss ich schon als 6-jähriges Mädchen Jesus in meinem Herzen gehabt haben. Genau. Die zweite Sache war auch in dieser Albtraumphase, war das dann so, dass ich wieder wach war abends oder nachts. Und dann habe ich so ein Bild im Kopf gehabt von so einem Schachbrett. Und auf der einen Seite war so das Böse, der Teufel, die Albträume, alles, ne. Das ist das Böse halt. Und auf der anderen Seite stand ich, aber ich war nicht alleine, sondern Jesus stand neben mir. Und deswegen war klar, die können mir nichts anhaben, ich bin zu zweit, der ist alleine. Ich bin ja viel stärker mit Jesus zusammen. Das war die zweite Sache, die ich immer noch weiß von damals. Und dass Jesus so in meinem Leben ja damals schon da war. Und jetzt eben immer noch ist. Also Jesus, Sohn Gottes. Ich denke, viele von euch kennen die meisten Geschichten, so Geburt, Weihnachten, müsste bekannt sein. Ostern, also so Auferstehung, vorher Kreuzigung, ist eigentlich auch klar, oder? Aber was steckt denn eigentlich dahinter? Warum? Warum? Ich habe da mal so eine Geschichte gelesen. Das Buch Die Hütte lese ich im Moment. Ich weiß nicht, viele von euch kennen das wahrscheinlich. Und da wurde eine Geschichte erzählt in dem Buch, die ich euch gerne vorlesen würde, die spiegelt so ein bisschen die Geschichte von Jesus wider, macht es vielleicht ein bisschen deutlicher. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich es jetzt einfach vorlese. Also, die Erzählung kreiste um eine Prinzessin, das einzige Kind, das ihrem alternden Vater geblieben war. Der Häuptling liebte seine Tochter von ganzem Herzen und suchte einen wirklich guten Ehemann für sie aus. Einen jungen Krieger-Häuptling aus dem Klazop-Stamm, von dem er wusste, wie sehr seine Tochter ihn liebte. Die beiden Stämme trafen sich, um zusammen die Hochzeit zu feiern. Doch ehe das Fest beginnen konnte, breitete sich eine schreckliche Krankheit unter den Männern aus, die viele das Leben kostete. Die Stammesältesten und Häuptlinge trafen sich, um zu beraten, was sie gegen diese Seuche unternehmen konnten, die so schrecklich unter ihren Kriegern wütete. Der älteste Medizinmann unter ihnen erzählte, dass einst sein eigener Vater, alt und dem Tode nahe, eine entsetzliche Krankheit prophezeit habe, die ihre Männer töten würde. Eine Krankheit, die nur aufgehalten werden konnte, wenn die reine, unschuldige Tochter eines Häuptlings ihr Leben für ihr Volk gab. Um die Prophezeiung zu erfüllen, müsse sie freiwillig auf eine Klippe über dem großen Fluss steigen und sich von dort in den sicheren Tod auf die Felsen stürzen. Ein Dutzend junge Frauen, die Töchter mehrerer Häuptlinge, wurden vor den Rat gebracht. Nach einer intensiven Beratung kamen die Ältesten überein, dass sie den Frauen ein solches Opfer nicht abverlangen konnten, besonders da es sich doch um eine Legende handelte, von der niemand wusste, ob sie überhaupt der Wahrheit entsprach. Aber die Seuche breitete sich immer weiter unter den Männern aus und schließlich erkrankte auch der Kriegerhäuptling und zukünftige Ehemann. Die Prinzessin, die ihn liebte, wusste in ihrem Herzen, dass etwas geschehen musste. Und nachdem sie sein Fieber gekühlt und ihn sacht auf die Stirn geküsst hatte, schlich sie davon. Sie brauchte die ganze Nacht und den folgenden Tag, um jenen Ort zu erreichen, von dem in der Legende die Rede war. Eine gewaltige Klippe, die hoch über dem großen Fluss aufragte. Nachdem sie gebetet und sich vom großen Geist überantwortet hatte, erfüllte sie die Prophezeiung und stürzte sich ohne Zögern in den Tod. Am nächsten Morgen erhoben sich im Dorf alle Kranken geheilt und völlig wiederhergestellt. Es herrschte große Freude und Festtagsstimmung, bis der junge Krieger entdeckte, dass seine über alles geliebte Braut fort war. Als die Kunde, was geschehen war, sich im Volk verbreitete, begaben sich viele zu dem Ort, von dem sie wussten, dass sie die Prinzessin dort finden würden. Am Fuß der Klippe, wo ihr zerschmetterter Körper lag, versammelten sie sich schweigend und ihr gramgebeugter Vater stimmte einen Klageruf an den großen Geist an und versprach, dass dieses Opfer niemals vergessen werden würde. In diesem Moment begann plötzlich Wasser von der Stelle herabzuströmen, von der aus sie in die Tiefe gesprungen war. Wie ein feiner Nebel fiel es ihnen zu Füßen und bildete langsam einen wunderschönen Teich. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Es ist ähnlich wie die Geschichte von Jesus. In dem Fall ist so, dass dieser Stamm, der krank wurde, das sind so die Menschen, das sind wir. Und ja, wir tragen in uns einfach Krankheit, Schlechtes. Und dann kommt diese Prinzessin hier in dem Fall und weiß, wie sie den Leuten allen helfen kann. Diese Prinzessin spiegelt Jesus wieder, der auch genau wusste, wie er uns retten kann, wie er uns befreien sollte. Und die Prinzessin, die stürzte sich in den Tod und war vorher noch, hat sie gebetet und war sich dessen klar, was sie tut und wusste genau, dass es richtig war. Und genauso war es bei Jesus auch. Jesus hat sich kreuzigen lassen, obwohl er nichts getan hatte, weil er wusste, so kann er uns retten, so kann er uns befreien und uns ja frei machen von Krankheit und allem, was uns so bedrückt. Und ja, das ist einfach so diese Liebe, die Jesus ja gegeben hat, aufgrund dessen, dass der Vater das so geplant hatte. Das war schon immer der große Plan von Gott, seinen Sohn auf die Welt zu schicken, ihn als Vorbild für uns da zu bringen und uns nachher zu retten, dadurch, dass er gekreuzigt wurde. Ich finde, ein ganz, ganz entscheidender Punkt fehlt in dieser Geschichte und das ist die Auferstehung. Jesus ist auferstanden, die Prinzessin leider nicht. Aber dadurch, dass Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass er heute noch lebt und dass es nicht irgendwas ist, was eine alte Geschichte in einem alten Buch ist, sondern dass es lebendig und wahr und auch immer noch heute ja für uns erreichbar, weil Jesus immer noch lebt. Er ist zwar nicht körperlich hier, aber er sitzt jetzt zur rechten Seite Gottes und ja, wir wissen das einfach, dass Jesus da ist und das bringt uns so Hoffnung, dass auch wir nach dem Tod weiterleben werden, dass wir auch auferstehen werden. Und das ist so der Plan, warum Jesus überhaupt da war. Und das steht auch alles in Johannes 3, Vers 16. Ich denke, die meisten kennen diesen Bibelvers. Das ist so der Plan Gottes, der da verbracht wird. Ich lese es jetzt hier vor. Es steht da oben in einer anderen Übersetzung. Das tut mir leid, aber ich lese jetzt aus meiner vor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In Vers 17 geht's weiter. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Genau das ist diese Geschichte. Und genau das ist nicht nur eine alte Geschichte, sondern eine lebendige Geschichte, auf die wir heute ja zugreifen können und an die wir glauben können und sollten. Genau. Ja, dass das so stattfindet, das ist schon im Alten Testament der Bibel voraussagt worden. Das ganze Alte Testament spielt darauf hinaus, dass Jesus kommt und uns errettet. Auch wenn von Jesus selbst sozusagen ist ja erst im Neuen Testament, sein Leben ist ja dort erst verzeichnet. Aber im Alten Testament wird schon darauf hingewiesen. Und da wird so klar, dieses Jesus hat sich selber nicht Gottes Sohn genannt, sondern Menschensohn. Und was genau das bedeutet, das lesen wir im Alten Testament in Daniel 7, 13 und 14. Auch wieder eine andere Übersetzung, ich lese es aus meiner vor. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist Jesus, von dem die Vision da ist. Das ist Jesus, der ja jetzt bei Gott ist. Und diese Vision hatte Daniel damals. Und es ist so, ja, so gut zu wissen, dass Jesus die Herrschaft hat und dass wir daran glauben können, dass wir errettet sind und dass, ja, dass wir, wenn wir wirklich an Jesus glauben und Jesus nachfolgen, so viel erleben werden und so viel geschenkt bekommen und auch nach dem Tod dann im Himmelreich. Es ist einfach echt, echt toll. Aber oftmals ist es so, ja, okay, du kannst die Entscheidung machen, dein Leben Jesus zu geben. Und das ist toll und gut und alles ist gut. Sehr schön. Dieses Detail, dass nicht alles gut wird, wenn man Jesus nachfolgt und nicht alles von einem Tag auf den anderen ja besser ist, perfekt ist, dass als Christ man ein perfektes Leben hat, das wird manchmal so ein bisschen beiseite gelassen. Ich möchte euch das aber jetzt ziemlich genau und klar sagen. Ich lebe schon immer als Christ und weiß, dass ich deshalb nicht ein perfektes Leben hatte. Und ich weiß, dass ich deshalb nicht, dass ich deshalb keine Schwierigkeiten erlebe, keine Probleme habe, keine Versuchung oder sonst irgendwas, sondern ganz im Gegenteil, auch das erlebe ich und das erlebt man als Christ auch. Es ist nicht so ein alles ist gut, sondern alles ist gut mit Jesus, aber trotzdem erlebst du ja manchmal blöde Sachen. Und das ist auch gar nicht so, dass man so denkt, okay, vielleicht haben wir die Bibel falsch verstanden oder vielleicht haben wir das alles falsch aufgefasst. Nee, weil genau Jesus, über den ich ja heute rede, hat auch Versuchungen erlebt, Herausforderungen, doofe Situationen. Ich meine, der wurde ans Kreuz geschlagen, das ist auch nicht so schön, obwohl er selbst Christus war. Wieso sollten wir dann nicht auch ja doofe Sachen erleben so? Und ich habe da eine Bibelstelle gefunden, was heißt gefunden, ich habe sie gelesen, und sprang mir so ins Auge und da wurde mir so klar, Jesus musste auch sowas durchmachen, was wir durchmachen müssen. Und da steht in Lukas 4, 1 bis 12, gleiches Spiel, ne, andere Übersetzung. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da versetzt der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Füßen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Also da ist ja eine Menge abgegangen. 40 Tage lang. Und wir beschweren uns manchmal über einen Tag, wo es uns doof geht. Also ich finde, daran sieht man krass, dass auch Jesus sowas erleben musste. Ich habe so gemerkt oder habe so entdeckt, wie wehrt sich Jesus denn dagegen? Was können wir von Jesus lernen in dem Moment? Wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, ja, was können wir tun? Und überall, wenn Jesus spricht, zitiert er aus der Schrift, zitiert er aus der Bibel. Und ich denke, das ist ein echt praktisches Hilfsmittel, wenn wir Versuchungen erleben, Herausforderungen erleben und wir denken irgendwie, ja, vielleicht der Teufel greift uns an oder so. Bei mir ist das manchmal, ich möchte ja so leben wie Jesus. Ich habe ihn als Vorbild und möchte immer mehr darauf hin, so. Und trotzdem ist es oft so, dass ich Sachen sage zu Leuten, Sachen denke über Leute, die nicht gut sind und wo ich im Nachhinein denke, scheiße, warum habe ich das gemacht? Das war gar nicht mal so cool und Gott gefällt es gerade auch nicht und mir selber auch nicht. Es hat mir so geschadet und ich ertappe mich immer wieder, wie ich in solche Situationen und in solche Versuchungen, auch was Lästern angeht, reinfalle. Und wir können uns wehren, indem wir die Bibel zitieren, indem wir die Bibel, das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort und damit können wir den Teufel besiegen und damit können wir echt, ja, den Teufel überzeugen, dass das, was wahr ist, in der Bibel steht. Und diese Bibelverse oder die Bibel an sich hat einfach echt Kraft, die hat Kraft, uns zu helfen, Kraft in Herausforderungen uns zu stärken und das erkennt man hier einfach. In Vers 13, dem letzten Vers, steht, als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Das heißt, irgendwann hört der Teufel auf, irgendwann gibt er auf, weil er merkt, wir sind stärker, wenn wir an Gottes Wort festhalten, weil er merkt, wir lassen uns nicht beeinflussen. Aber hier steht auch, dass er ihn für einige Zeit verlässt. Das heißt, der Teufel kommt auch wieder. Doofe Situationen passieren immer wieder. Wir müssen das nicht nur einmal durchgehen, sondern immer wieder. Es ist einfach so, es steht in der Bibel. Aber das soll uns nicht hindern, daran, an dem Wort festzuhalten und an Jesus zu glauben, weil genau das ist ja das, was uns dadurch hilft. Das ist die Kraft, die Gott uns gibt. Und in Vers 14, den wir jetzt noch nicht gelesen haben, steht, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Wenn wir durch Versuchungen gehen, wenn wir durch doofe Situationen gehen und dabei aber an Gott festhalten, werden wir durch den Heiligen Geist gestärkt. Und wir werden stärker da rausgehen, als wir reingegangen sind. Und genau deshalb müssen wir sowas erleben. Deshalb ist das Leben als Christ nicht perfekt, weil Gott liebt Prozesse, in denen er uns einfach Situationen ausliefert, sag ich mal, wo es uns nicht so gut geht, aber wo wir auf Gott vertrauen können und auf sein Wort vertrauen können und damit echt Kraft schöpfen können, sodass der Heilige Geist uns echt weiter ausrüstet und wir stärker da rausgehen. Wir werden mehr vom Heiligen Geist erfüllt und über den Heiligen Geist wird nächstes Mal gesprochen, Einladung hierzu. das ist echt gut. Also, Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist der Menschensohn, menschliche Gestalt. Wir können uns mit ihm identifizieren, wir können uns mit ihm vergleichen, ihn als Vorbild nehmen, einfach weil er Mensch war. Und deshalb gab es den Sohn und nicht nur den Vater oder nur den Heiligen Geist. Und außerdem rettet er uns und daran können wir glauben, daran können wir festhalten. Und das Leben als Christ ist nicht perfekt, aber Gott hilft uns dadurch und trägt uns dadurch. Und so werden wir immer, immer stärker. Und wir werden jetzt gleich ja essen, das erklären die gleich noch. Und danach werden wir hier eine Gebetszeit haben. Und ich bitte euch, vielleicht schon bei den Gesprächen draußen oder einfach hier bei der Gebetszeit, echt in euer Herz zu gucken. Erstmal, ist Jesus überhaupt schon in meinem Leben? Habe ich ihn als Vorbild oder ist das alles mehr so, nee, nicht so wirklich. Ich ermutige euch dazu, wirklich darüber nachzudenken, was das bedeuten sollte oder würde, wenn ihr Jesus nachfolgt. Denn ich kann bezeugen, dass es einfach nur toll ist und dass man echt glücklicher ist. Trotz Versuchung, aber ne, mehr Kraft als Schlechtes. Und die zweite Sache, vielleicht denkt ihr mal darüber nach oder redet mit Leuten darüber, wo ihr merkt, dass ihr herausgefordert werdet, versucht werdet vom Teufel irgendwie, was Doofes halt habt, was ihr immer wieder tut oder was ihr immer wieder denkt oder was ihr immer wieder durchlebt. Werdet euch dessen bewusst und ja, wehrt euch dagegen mit Bibelversen in Vertrauen auf Gott und betet füreinander gleich in der Gebetszeit. Nutzt die Gebetszeit richtig gut. Ich glaube, dass Gott auf jeden Fall hier ist und uns helfen will und uns einfach freut, dass wir gerade alle hier sind. Und ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt noch beten. Jesus, ich danke dir echt, dass du hier bist, dass wir dich erleben können, dass wir ja dich kennenlernen dürfen und ja, dass du echt als Mensch auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten, um ein Leben nach dem Tod echt ja uns dazu bringen, uns zu bieten, uns frei gemacht hast. Herr, ich danke dir dafür und ich bete jetzt so, dass diese Worte, die ich gesagt habe, echt in jedem Einzelnen so treffen, dass das, was du jedem Einzelnen hier sagen wolltest, echt ankommt und du weiter echt die Herzen berührst und veränderst, Herr. Und ich bete so, dass du bei der Gebetszeit gleich dabei bist, dass du hier bist, dass du sie in Empfang nimmst und dass wir das echt spüren und erleben dürfen. Und segne das Essen gleich, gute Gespräche. Ich danke dir für diesen Abend, Herr. Amen.